Nordwestradio. 2:01.
Mein heutiger Gast und ich haben eine Sache gemeinsam. Wir beide verbringen unsere Zeit am liebsten draußen, in der freien Natur. Doch während es bei mir meist auf eine Joggingrunde an der Weser oder ein Buch im Park gleich um die Ecke hinausläuft, verbringt Christine Thürmer den Großteil ihres Lebens im Freien. Sie ist Langstreckenwanderin. Und Langstrecke, das sind bei ihr Strecken von bis zu 4000 Kilometern, auf denen sie über Monate unterwegs ist. Sie gilt als meistgewanderte Frau Deutschlands und gehört zu den wenigen Menschen weltweit, die sich die Triple Crown, die dreifache Krone, verdient haben. Für diese Auszeichnung muss man alle drei großen Wanderwege der USA bewältigen, eine Strecke von mehr als 12.000 Kilometern. Heute aber ist Christine Thürmer glücklicherweise mal nicht unterwegs, sondern sie ist zu Gast bei 2:01. Guten Tag, Frau Thürmer.
Hallo.
Sagen Sie, ist zu Hause zu sein für Sie die schlimmste Zeit des Jahres?
Also zu Hause bin ich ja im Zelt. Ich bin hier quasi auf Urlaub.
Okay. Das heißt, freuen Sie sich auf diesen Urlaub oder ist das für Sie eher ein Moment, wo Sie sagen, ich freue mich wieder auf mein richtiges Zuhause?
Nein, ich freue mich total auf den Urlaub. Endlich wieder vernünftiges Essen und mal auf einer Matratze schlafen statt auf der Isomatte. Und vor allen Dingen viel, also ich gehe dann viel ins Theater oder Museum und Konzerte. Das ist einfach ein bisschen Kultur auftragen. Ich finde das toll, ja.
Wenn das so toll ist, was reizt Sie dann trotzdem daran, immer wieder zu sagen, ich nehme mein Zelt mit, ich bin wieder Monate unterwegs draußen im Regen. Was ist daran so toll?
Man kann halt diesen Urlaub nur dann genießen, wenn man als Normalzustand diese totale Reduktion auf das Minimum hat. Weil das ist das, was beim Wandern so das vorherrschende Gefühl ist. Ich habe ja unterwegs ganz wenig dabei, also gerade mal 4 Sachen. Das ist Wasser, Proviant, Wärme in Form von warmer Kleidung und einem Schlafsack und Wetterschutz in Form von dem Zelt und Regensachen. Und diese 4 Sachen, die wiegen bei mir etwa 5 Kilo und passen in einen ganz kleinen Rucksack. Und damit kann ich monatelang wirklich ganz wunderbar unterwegs sein. Und jedes kleine bisschen, was schon über dieses Minimum hinausgeht, das ist einfach total toll. Das ist Luxus und das löst totale Glücksgefühle in mir aus. Und deswegen kann ich, wenn ich eben hier bin, sowas wie eine warme Dusche oder ein Bett eben wieder total genießen.
Die Langstreckenwanderin Christine Thürmer heute zu Gast bei 2:01. Am Mikrofon begrüßt sie Markus Vorbe. Schönen guten Tag. Gemütlich im Hause zu sitzen, das scheint so gar nicht zu passen in das Leben von Christine Thürmer. Die Langstreckenwanderin ist den Großteil des Jahres unterwegs und ihr Zuhause, also ihr Zelt, ist auf den Brücken immer mit dabei. Umso schöner, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und zu Gast ist bei 2:01. Frau Thürmer, nehmen Sie uns doch mal mit auf so eine Reise, die Sie machen, ganz von Anfang an. Sie sind in Deutschland und Sie überlegen sich, was mache ich wohl als nächstes? Wo und wie fängt man da an?
Ja, mit der Planung. Also ich war ja früher mal erfolgreiche Geschäftsfrau und als ich mit dem Wandern angefangen habe, habe ich beschlossen, so eine Langstreckenwanderung wie eine Art Businessprojekt anzugehen und habe erstmal die Key-Faktoren für den Erfolg dieses Projekts festgelegt. Das ist beim Langstreckenwandern ist das Rucksackgewicht. Das heißt, bei der Planung steht erstmal vorne im Vordergrund, welche Ausrüstung nehme ich mit und wie kann ich die so weit wie möglich gewichtsoptimieren. Dann sitze ich also relativ lange am Computer und also meine ganze Ausrüstung ist verwogen und ich habe die alle in eine Excel-Tabelle eingetragen, also mit Gewichtsangaben und dergleichen und dann packe ich erstmal und überlege, was nehme ich damit. Dann kommt natürlich die Routenplanung, also ich überlege mir, wo gehe ich da hin und wenn das jetzt nicht ein ausgewiesener Wanderweg ist, wie zum Beispiel die amerikanischen Trails, dann muss ich, wie hier in Europa zum Beispiel, meine Route selbst zusammenstellen. Und das ist relativ komplex und ich sage immer Daumen mal Pi, wenn ich 6 Monate unterwegs bin, dauert die Planung für diese Strecke 2 Monate. Also ein Drittel der Zeit, die man hinterher unterwegs ist, braucht man vorher für die Planung.
Das klingt furchtbar unromantisch. Muss man so eine Business-Expertin sein, um Langstrecken wandern zu können?
Nein, natürlich nicht, aber es erleichtert die Sache einfach unwahrscheinlich. Also dadurch, dass ich so exzellent vorbereitet bin und verschiedene Routenalternativen und auch die Nachschubproviantpunkte und all das aufgelistet habe, habe ich unterwegs natürlich sehr viel Freiheit. Also wenn irgendwie das Wetter schlecht wird oder eine Route irgendwie unpassierbar ist, dann habe ich durch diese gute Planung schon diverse Alternativen im Hinterkopf.
Sie haben eben schon gesagt, Sie nehmen 4 Kategorien von Sachen mit. Dann schauen wir doch mal genau in Ihren Koffer bzw. in Ihren Rucksack. Was genau kommt da rein und was nicht?
Also was da reinkommt, sind eben, das ist ein Zelt, das ist eine Isomatte, das ist ein Schlafsack, das ist ein kleiner Titantopf und ein Gaskocher und halt Ersatzkleidung, wovon die auch sehr minimalistisch ist. Ich habe nur einen Satz Kleidung, den ich immer trage und einen Satz Schlafkleidung, der wird nur nachts angezogen und darf nicht nass werden. Ansonsten gibt es keine Ersatzkleidung, es gibt keine Doppelung. Und die Sachen müssen vor allen Dingen alle multifunktional sein. Also fast jeder Gegenstand muss mehrere Funktionen erfüllen. Zum Beispiel habe ich als Regenhose, die habe ich gar nicht, da habe ich einen Regenrock, das ist einfach ein aufgeschnittener Müllsack und der funktioniert eben tagsüber als Regenschutz und nachts als Zeltunterlage.
Was ist mit so Dingen wie ein zweites Set Unterwäsche zum Beispiel, Toilettenpapier, Handtücher, vielleicht auch einfach mal ein Buch, haben Sie sowas, nehmen Sie sowas mit?
Also es gibt überhaupt keine Unterwäsche, das ist auch wegrationalisiert, das hat keine Funktion und bringt nur Gewicht. Das heißt, da gibt es weder einen ersten noch einen zweiten Satz.
Sie sagen, Entschuldigung, aber Unterwäsche hat keine Funktion, da würden Ihnen, glaube ich, viele widersprechen, mir inklusive.
Na, solange das nicht kalt ist, hat das keine Funktion. Okay. Und das Einzige, was doppelt ist, ist Socken, weil wenn die mal dreckig werden, dann scheuern sie sich damit die Füße auf. Also wenn so verkrustet, also wenn die Socken mit Dreck verkrusten, dann kriegt man Druckstellen an den Füßen. Die sind also doppelt, damit man das unterwegs mal waschen kann. Ansonsten ist eben alles einfach. Handtuch gibt es auch nicht, hat auch keine Funktion, kann man ja Luft trocknen lassen.
Aber das sind für mich so Dinge, die ich mit Lebensqualität verbinde. Frische Wäsche, eben auch vielleicht ein weiches Handtuch zu haben. Für Sie gar nicht?
Ich betrachte mich als Wanderer. Und wenn Sie wandern, ist das Hauptzweck, also das, was über allem steht, dass man so gut wie und so schnell wie möglich, also so unbeschwert wie möglich wandern kann. Und unbeschwert wandert man nur dann, wenn man wenig Gewicht auf dem Rücken hat. Das heißt, man wiegt auf den Luxus, den man eventuell durch all diese Dinge wie Handtuch oder zweites Paar Schuhe abends zum Beispiel beim Zelten hätte. Das ist aber nur Luxus, der einem in wenigen Momenten zugutekommt. Während man den ganzen Tag ja läuft. Also 8 bis 12 Stunden läuft man. Das heißt, dann habe ich lieber diese lange Zeit den Luxus eines leichten Rucksacks, als mal kurz abends den Luxus eines Handtuchs.
Wenn Sie jetzt einen ganz besonderen Gegenstand benennen könnten, den Sie wirklich vermissen und den Sie eigentlich gerne mitnehmen würden, was wäre das?
Gar nichts. Das, was ich dabei habe, reicht mir. Also was mein Luxusgegenstand ist, ist mein Smartphone. Weil das hat ganz viele Funktionen und davon bin ich wirklich total abhängig. Das ist mein Smartphone, das ist also meine Kamera. Ich habe keine extra Kameraausrüstung dabei, das würde wieder zu viel wiegen. Das heißt, die Fotos einzig und allein mit dem Handy. Das ist auch mein Backup für die Navigation. Also ich navigiere mit dem Smartphone und vor allen Dingen darauf höre ich ganz viele Hörbücher, damit mir unterwegs nicht langweilig wird. Bis zu 4-5 Stunden am Tag höre ich das. Und ich habe natürlich auch einen Reader da drauf, dass ich also abends im Zelt sogar noch Bücher lesen kann. Und natürlich das Internet. Das ist meine größte Sucht, um den Kontakt zur Welt nicht zu verlieren. Also das ist mein größter Luxusgegenstand.
Wie machen Sie das mit der Stromversorgung unterwegs? Ist doch nicht an jedem zweiten Baum eine Steckdose.
Das Geheimrezept lautet Kirche. Kirchen, sofern sie denn geöffnet sind, da sind die in Europa größtenteils, haben fast immer eine Steckdose. Also entweder am Eingang für die Putzfrau, dass sie da sauber machen kann. Und wenn man da nicht fündig wird, muss man hinauf zur Orgel gehen, weil die sind elektronisch betrieben und da gibt es immer eine Steckdose. Und wenn das nicht funktionieren soll, kurz mal einen Abstecher in die Sakristei oder am Sicherungskasten die Sicherung reinschrauben.
Okay, wieder was gelernt. Wenn Sie jetzt nach Monaten dieser Einsamkeit aus der Wanderung zurückkommen nach Berlin, was ist die erste Empfindung, die Ihnen da durch den Kopf geht, wieder in dieser Stadt zu stehen?
Oh Gott, alles so hektisch. Es ist alles so, es ist laut, es ist schnell, so viele Leute, das ist schon stressig. Deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn es dann mal wieder in die Wanderschaft geht. Also mir ist das dann teilweise einfach zu viel. Die Leute sind zu unfreundlich und es ist alles zu schnell.
Gibt es was, das Sie sagen, das mache ich immer als allererstes, wenn ich zurück bin, wenn ich auf Urlaub bin, wie Sie sagen?
Kochen. Also ich ernähre mich ja unterwegs von Tütengerichten. Also das ist so Instant-Kartoffelpüree oder diese Asiasuppen für 29 Cent die Tüte. Also das Essen ist jetzt nicht gerade toll. Und frische Sachen geht so unterwegs so gut wie gar nicht, außer man isst halt gerade, wenn man im Supermarkt ist und kann da was einkaufen. Und ich freue mich immer unwahrscheinlich auf frisches Obst. Also ich gehe total gerne dann in den Supermarkt und kaufe einfach Unmengen von frischem Obst und Gemüse. Das finde ich dann toll.
Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Wirklich Obst. Also ich habe einen totalen Jeeper nach Obst, wenn ich ankomme. Also ich frühstücke zum Beispiel immer einen großen Obstteller zum Frühstück.
Sie gilt als meistgewanderte Frau Deutschlands. Eine Leistung, die noch beeindruckender wird, wenn man bedenkt, dass Christine Thürmer das Wandern erst mit Mitte 30 begonnen hat. Heute ist sie zu Gast bei 2 nach 1. Frau Thürmer, Ihr Einstieg in die Welt der Langstreckenwanderung war ja so irgendwie nicht geplant. Sie haben studiert, Sie waren sehr erfolgreich im Beruf als Managerin, Sie haben viel Geld verdient, bis Sie eines Tages dann entlassen wurden. Und Sie sind dann erstmal mehr als 4000 Kilometer wandern gegangen. Wollten Sie damals einfach nur möglichst weit weg von allem?
Nee, überhaupt nicht. Also ich wehre mich auch immer dagegen, diesen Titel Aussteiger. Als ich mit dem Wandern angefangen habe, bin ich nicht ausgestiegen, sondern umgestiegen. Also mir hat mein Job wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich war in der Unternehmenssanierung tätig. Da ist es, wie mir dann hinterher klar geworden ist, auch durchaus üblich, dass man, wenn der Job getan ist, auch, dass man einfach gekündigt wird. Und mir ist es ganz wichtig, weil unterwegs kriegt man zwei Typen von Leuten. Es sind Leute, die haben so eine Von-Weg-Motivation und Leute, die haben eine Hinzu-Motivation. Von weg heißt, dass man aus einer unbefriedigenden Lebenssituation raus will, also aus Arbeitslosigkeit, finanziellen Sorgen oder Familienproblemen. Und dann ist das Wandern wie eine Flucht. Aber so eine negative Motivation, die hält nicht lange. Und wenn dann noch sozusagen die Probleme auf dem Trail dazukommen, also schlechtes Wetter und Muskelkater, dann wird einfach alles zu viel und das führt zu einer sehr, sehr hohen Abbruchquote. Ich hatte eine positive Motivation, mir hat mein Job Spaß gemacht und ich dachte, naja, das Leben ist kurz, da muss es doch noch mehr geben, jetzt probiere ich mal was Neues aus. Also diese positive Motivation, die hält sehr lange.
Also war für Sie die Kündigung zu sagen, okay, dieses Leben liegt jetzt hinter mir, ich muss was Neues probieren, war das der Auslöser?
Es gab zwei Auslöser. Also ich bin zufällig während eines Urlaubs auf die Langstreckenwanderer gestoßen und war natürlich total fasziniert von dem, was sie tun. Die sind von Mexiko nach Kanada gelaufen und das war so ein wahnsinnig riesiges Unternehmen. Aber die sahen eigentlich total normal aus und da habe ich gedacht, naja, also wenn die das können, müsste ich das auch können. Aber natürlich gibt jetzt kein Mensch und ich auch nicht einfach so einen gut bezahlten, tollen Job auf. Und dann sind eben zwei Sachen passiert. Also A, ich bin gekündigt worden und B, ein guter Freund von mir, der genau 10 Jahre älter war als ich, hat ganz unvermittelt einen Hirnschlag erlitten. Und das hat er zwar überlebt, aber er wachte auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Der konnte nicht mehr laufen, der konnte nicht mehr sprechen, der konnte kaum mehr schlucken. Und den habe ich dann sehr häufig besucht, also erstmal im Pflegeheim und später nach einem weiteren Schlaganfall auch auf der Intensivstation. Und als ich da saß und immer seine Hand gehalten habe, habe ich mir gedacht, naja, wenn dieser Mensch jetzt vor 10 Jahren, also in meinem Alter, gewusst hätte, wie er enden würde, was hätte er gemacht? Hätte der weiter Karriere gemacht oder hätte der was ganz Verrücktes gemacht? Und dieser Freund konnte diese Frage nicht mehr beantworten, weil A, konnte der nicht mehr sprechen und B, ist er auch wenige Monate später darauf verstorben. Aber ich habe für mich dann diese Frage beantwortet und mir ist klar geworden, die Ressource Lebenszeit, das ist die wichtigste Ressource in meinem Leben, denn die ist absolut endlich. Ich kann die anders als Geld nicht vermehren. Und vor allen Dingen ist sie nicht planbar, wie mir das Schicksal meines Freundes gezeigt hat, der mit 46 Jahren gestorben ist. Und damals habe ich dann beschlossen, okay, jetzt ziehe ich einfach los.
Bereuen Sie dann, wie Sie früher gelebt haben?
Überhaupt nicht. Mir hat das total Spaß gemacht. Also ich habe das große Glück, dass ich daraus aus, ich habe eine Bilderbuchkarriere gemacht. Ich habe 10 Jahre lang gearbeitet und habe es in der Zeit wirklich zur Alleingeschäftsführerin von mittelständischen Betrieben gebracht. Also ich war sehr erfolgreich, das war eine tolle Zeit und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich daraus auch Selbstvertrauen ziehe. Also ich muss mich jetzt durch das Wandern nicht beweisen. Ich mache das Wandern wirklich eigentlich aus purem Hedonismus, weil es mir einfach Spaß macht. Aber nicht, weil ich dadurch jetzt durch irgendwelche Rekorde jetzt Anerkennung ziehen will.
Haben Sie mal überlegt, wo Sie heute wären, wenn Ihnen diese zwei Dinge damals nicht passiert wären? Was täten Sie stattdessen heute?
Ich weiß es nicht, vielleicht würde ich was anderes Verrücktes machen. Also ich glaube nicht, dass ich weiterhin einfach Karriere gemacht hätte. Also ich bin immer jemand, der das Leben wie so einen bunten Hochglanzkatalog betrachtet, aus dem man immer auswählen kann. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich gerne machen möchte und ausprobieren möchte. So habe ich ja zum Beispiel auch das Buch geschrieben. Das ist mir auch quasi das Angebot so zugeflogen und ich dachte, okay, jetzt probiere ich mal was Neues aus, jetzt schreibe ich mal ein Buch.
Es hat Ihnen ja, das Wandern hat Ihnen ja auch Spaß gemacht und am Ende sind Sie dazu gekommen, Sie haben Ihren Beruf aufgegeben, Ihre Wohnung aufgegeben, Sie haben viele Ihrer persönlichen Sachen dran gegeben und Ihr Leben findet jetzt unterwegs statt. Was gibt Ihnen dieses Leben, was das Leben davor nicht konnte?
Es ist vor allen Dingen diese Reduktion auf das Minimum. Also ich sagte ja schon eingangs, dass man einfach mit so wenigen Sachen glücklich ist. Und das ist total toll. Also ich bin auf dem Trail und freue mich jeden Tag über das, was ich erleben durfte, was ich erleben darf. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Zustand kennen, wenn Sie einer Tätigkeit nachgehen, die Sie weder über noch unterfordert, die Ihnen, in die man völlig aufgeht, wo also die Zeit egal wird, wo man nicht auf die Uhr guckt. Bei Künstlern heißt das so Schaffensrausch. Die Psychologen nennen das Flow. Und das ist ein Zustand, zum Beispiel Kinder, wenn die spielen, dann haben die das. Also die vergessen alles um sich herum, gehen total auf und sind total glücklich. Und das passiert bei mir beim Wandern. Mir macht das einfach Spaß. Es überfordert mich nicht, es unterfordert mich nicht. Und ich bestimme selbst, wann und wie ich gehe. Und ich habe täglich diesen Flow und dadurch täglich dieses wirklich durchgängige, tolle Glücksgefühl. Und das möchte ich einfach nicht mehr missen, weil das hat man im Job, wo andere Leute über meine Zeit und über meine intellektuelle Kapazität verfügen. Das habe ich dann nicht. Da muss ich Tätigkeiten nachgehen, die andere Leute mir vorgeben. Und das ist beim Wandern halt ganz anders.
Ist das der Schlüssel für Sie, selbstbestimmt über die eigene Zeit verfügen zum Glücklichsein?
Tatsächlich, das ist mit, also es sind verschiedene Faktoren, aber das ist einer der Hauptschlüssel. Also Sie erinnern sich vielleicht mal, als wir alle so 16 oder 18 waren, da denkt man noch über die großen Dinge des Lebens nach. Mhm. Gibt es einen Sinn des Lebens, gibt es einen Gott und all diese Dinge, ne? Und dann plötzlich studiert man, fängt an zu arbeiten und denkt plötzlich über Hypotheken und Rentenberechnungen nach. Oder über das, was einem der Arbeitgeber vorgibt. Und das ist bei mir ganz anders. Also ich habe alle intellektuelle Kapazität, die ich habe, über die kann ich frei verfügen. Ich kann über das nachdenken, zu was ich Lust habe. Und das ist eine totale Freiheit, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich höre sehr viel Hörbücher unterwegs und kann über das, was ich eben sehe oder das, was ich höre, nachdenken, kann tolle Ideen bringen und ja, diese Freiheit macht mir total viel Spaß.
Sind Sie glücklicher als früher oder nur anders glücklich?
Ich glaube schon, dass ich glücklicher als früher bin. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein unglücklicher Mensch war damals. Mir hat mein Job, wie schon gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich war natürlich auch sehr getrieben. Ich war in so einem in einer Art Korsett drin. Und jetzt habe ich halt diese Freiheit, also auch diese mentale Freiheit von Abhängigkeiten. Also ich habe halt gelernt, dass das unterwegs, das kostet ganz wenig Geld. Also ich habe nicht mehr diese Angst wie die normalen Menschen, um Gottes Willen, was passiert, wenn ich arbeitslos bin, wenn ich kein Geld habe. Das ist ja die Hauptmotivation, der Hauptantrieb, also Geld verdienen. Und da habe ich gelernt, das ist gar nicht so wichtig. Geld ist nicht, also klar brauche ich auch Geld, aber das kann ich mir immer irgendwie zusammen verdienen. Und das war sehr befreiend.
Wie ist das Leben, immer unterwegs zu sein? Darüber sprechen wir gleich hier beim 2:1 im Nordwestradio mit Christine Thürmer. 70.000 Kilometer in 10 Jahren und das alles mit reiner Muskelkraft. Die Langstreckenwanderin Christine Thürmer ist wortwörtlich weit gekommen. Und ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Frau Thürmer, was treibt Sie an, immer weiterzumachen?
Eben dieses Glücksgefühl unterwegs. Das ist einfach ein total toller Zustand. Also diese Freiheit, diese Unabhängigkeit, dieses Glück. Und solange ich das jetzt nicht irgendwo anders auch bekomme, sehe ich überhaupt keine Veranlassung aufzuhören.
Sie haben eben schon Ihren Beruf erwähnt und wie Sie mit dem Beruf an die Planung rangehen. Wenn man sich so Ihr Berufsleben anguckt als Unternehmenssaniererin, Sie haben viel gearbeitet, hatten wenig Freizeit. Sie waren da offenbar auch ziemlich hart gegen sich selbst. Haben Sie das auf der Wanderstrecke alles hinter sich gelassen?
Nein, man ist unterwegs oder man muss unterwegs auch hart gegen sich selbst sein. Also ein Teil dieser Befriedigung aus dem Langstreckenwandern kommt auch aus diesem Durchbeißen. Also bei mir ist es sehr wichtig, dass ich einen definierten Start und einen definierten Endpunkt habe. Die Philosophie heißt dann, ich möchte von diesem Punkt A nach dem Punkt B kommen und zwar mit Connecting Footsteps. Also ich laufe wirklich die ganze Strecke ohne irgendeine Unterbrechung. Da kann ich zwar natürlich von der vorgegebenen Route auch mal abweichen, aber es muss wirklich durchgängig sein. Und das heißt natürlich, wie auch im Berufsleben, dass nicht jeder Tag irgendwie total toll ist und es gibt auch mal Tage, wo man einfach alles, also nicht hinschmeißen, aber wo Regen oder eine schlechte Wegstrecke oder es tut einfach alles weh, also wo man einfach gar keine Lust mehr hat. Aber das ist auch das Tolle, wenn man sich dann da durchbeißt und es dann trotzdem schafft. Das gibt einem das totale Selbstvertrauen. Ja, ich habe das geschafft.
Wie beißen Sie sich denn durch solche Tage? Was tun Sie?
Ich weiß, dass es ja wieder anders wird. Also ich habe am Anfang tatsächlich den Fehler gemacht und habe mich da sehr runterziehen lassen. Ich war da zu verbissen, habe gedacht, so jetzt immer weiter und immer ganz ganz spartanisch. Habe aber gelernt, dass der Körper halt auch irgendwie mal eine Ruhepause braucht. Also man muss halt einmal die Woche vom Trail runtergehen, am besten irgendwie in eine Stadt gehen, sich mal in ein Bett legen, sich mal eine Dusche gönnen, mal ein tolles Essen. Also man braucht da nicht viel. Aber ab und zu braucht man eben auch diese Ruhepause. Und jetzt mittlerweile kenne ich mich so gut, dass ich genau weiß, wann sich so eine Art Krise zusammenbraut. Und da weiß ich, okay, alles kein Problem. Einmal zu so einem All-You-Can-Eat-Restaurant, einmal schön duschen, einmal ein schönes Bett und am nächsten Tag habe ich wieder total Lust, weiterzulaufen.
Sie sind ja auch den Großteil Ihrer Zeit alleine unterwegs. Ist das für Sie auch eine Möglichkeit, wenn Sie jetzt mal rausgehen, so ein bisschen der Einsamkeit zu entfliehen oder fühlen Sie sich gar nicht einsam?
ich bin unterwegs überhaupt gar nicht einsam. Also die viele Leute fragen mich immer, ob ich denn mich selbst finden wollte beim Wandern. Und ich sage mal so schön, wer sich unterwegs selbst finden will, der hat sich schon verloren. Also das klappt einfach nicht, weil unterwegs so viele Sachen auf einen einstürmen, dass wenn man nicht mit sich selbst im Reinen ist, es einfach zu viel wird. Also man muss schon gut ausbalanciert sein und man muss sich auch selbst genug sein, weil man hat eben, wie Sie schon sagten, unterwegs kaum Bekanntschaft. Also ich rede manchmal, gerade wenn ich in Europa unterwegs bin, wochenlang mit niemanden außer der Kassiererin bei Aldi und Lidl. Also sonst, weil ich einfach niemanden treffe unterwegs. Und das heißt, ich bin mir aber als Gesellschaft wirklich auch gut genug, wovon ich mich aber dann aber auch freue, wenn ich mal wieder auf andere Menschen treffe. Auf die kann ich dann natürlich mit voller Energie zugehen, weil das ist ja dann totaler sozialer Input für mich und auch sehr bereichernd für die anderen, wenn die halt so einen aufmerksamen Zuhörer haben wie mich.
Wem teilen Sie sich denn dann mit, wenn Sie nur einmal in der Woche mit einer Kassiererin sprechen, wenn Sie sagen, ich muss jetzt mal mit irgendwem reden? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, also ich habe gar nicht so groß das Bedürfnis, unterwegs viel mit Leuten zu reden. Aber wenn ich in der Stadt bin, halte ich tatsächlich sehr viel Kontakt mit meinen Freunden zu Hause. Das ist ja in Europa überhaupt kein Problem mehr per Handy. Oder früher habe ich dann auch sehr viel geskypt oder per E-Mail geschrieben. Also das klappt schon. Also wenn ich das Bedürfnis habe, mit jemandem zu kommunizieren, dann kann ich das auch tun. Aber in der Regel ist das gar nicht so groß. Also ich freue mich dann so einmal in der Woche, meinen sozialen Tag zu haben. Aber ansonsten bin ich mir da wirklich gut alleine Unterhaltung genug.
Sie haben Ihr Buch eben schon erwähnt, Sie bloggen ja auch über Ihre Erfahrungen. Ist das für Sie auch eine Art, sich anderen mitzuteilen?
Also das mit dem Bloggen, das ist sozusagen meine Visitenkarte, weil ich gelernt habe, diese Trail-Community, die ist ja gerade in den USA sehr stark, sowas gibt es in Europa jetzt nicht so ausgeprägt, aber die ist unheimlich wichtig. Also einfach in der Vorbereitung, dass ich Leute ansprechen kann, also ich poste dann halt auf meinem Blog oder auf meiner Facebook-Seite meine Vorhaben und dann sagen, ich werde ganz oft eingeladen, dann sagen Leute, okay, wir liegen hier am Weg, möchtest du uns nicht besuchen kommen? Das ist für mich natürlich toll, also dann diesen einen Ansprechpartner zu haben, das ist für die Logistik halt sehr, sehr wichtig und einfach jemanden zu haben, wo man weiß, okay, man ist da willkommen und kann sich einfach mal ausruhen. Und so gesehen ist mein Blog, war von Anfang an meine Visitenkarte und das hat hervorragend funktioniert. Hat mir sehr viele wirklich sehr interessante Freundschaften beschert, die teilweise jetzt wirklich über Jahre bestehen.
Wie sieht denn Ihr Freundeskreis, Ihre Familie oder eine Partnerschaft aus? Wie passt das in Ihr Leben?
Also als ich angefangen habe mit dem Langstreckenwandern, habe ich erstmal tatsächlich die Hälfte meiner Freunde verloren.
Oh.
Weil für viele Menschen, und ich versuche das jetzt wirklich mal wertfrei darzustellen, obwohl es mich damals sehr verletzt hat, weil für viele Menschen ist es halt, besteht Freundschaft darin, dass man verfügbar ist, dass man halt mal einen Kaffee trinken gehen kann oder ein Bier trinken gehen kann. Und das klappt mit mir halt nicht, weil ich den größten Teil der Zeit gar nicht da bin. So, und damit hat sich der Freundeskreis schon mal sehr ausgesiebt. Die übrig geblieben sind, die haben das akzeptiert, dass ich halt unterwegs bin, dass ich zwar auch Kontakt halte, aber dass ich halt wirklich so körperlich verfügbar wirklich nur einmal im Jahr bin, wenn ich halt wieder in Deutschland bin und meine nächsten Touren plane. Da aber umso intensiver, dann habe ich natürlich sehr viel Zeit, wenn ich dann wieder in der Heimat bin. Und mit denen halte ich natürlich sehr viel Kontakt. Der andere Teil des Freundeskreises, der ist total international. Also ich war ja nun auf 4 Kontinenten unterwegs. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Wanderfreunde in den USA, mit denen ich wirklich seit 10 Jahren in Kontakt bin. Oder in Australien oder über ganz Europa verteilt. Und das ist natürlich sehr schön, weil egal, wo man hinkommt, kennt man jemanden, hat man irgendwie einen Stützpunkt. Und selbst wenn die Leute jetzt nicht am Weg wohnen, kennen die wieder jemanden, der wieder jemanden kennt. Das heißt, man ist wie in einer großen Familie immer gut aufgehoben.
Sie sagen, Freundschaft besteht für Sie nicht daran, dass man ständig verfügbar ist. Sie sagen, Sie haben auch nicht wirklich das Interesse, sich ständig auszutauschen. Worin besteht Freundschaft dann für Sie? Was ist der Wert, die Währung, wenn man so möchte?
Wirklich über Jahre den Kontakt zu halten und zu sehen, wie der andere wächst, wie der andere sich verändert, da auch ein Feedback zu geben. Also wenn ich halt dann wieder zurückkomme, ist dann in der Regel eine gewisse Zeit vergangen und ich sehe die Leute aus einer ganz anderen Perspektive als jetzt jemand, der halt immer da ist und so schleichende Veränderungen gar nicht mitbekommt. Aber es ist natürlich für die Menschen total spannend, also wenn man mich kennt, weil ich einfach auch sehr viele interessante Geschichten zu erzählen habe, die jetzt also normale Menschen eben nicht mitbringen.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ist diese Trail-Community für Sie dann auch so eine Art Ersatzfamilie, kann man das so sagen?
Ersatzfamilie nicht, man darf das nicht überbewerten. Also gerade auf den amerikanischen Trails sind viele regelrecht süchtig nach dieser Community. Und das, also ich genieße das, ich genieße dieses soziale Netzwerk, aber das ist nicht der Grund, warum ich wandere. Das wäre auch schade. Ich wandere wegen mir und weil es mir Spaß macht und nicht wegen der Anerkennung von anderen Menschen. Das wäre wieder sehr, sehr, sehr verfehlt. Deswegen bin ich auch international unterwegs. Also ich laufe keinen Trail zweimal. Also einfach, weil es gibt so viele Sachen neu zu entdecken.
Wie sieht es mit Partnerschaft oder mit Familie aus? Ist sowas in so einem Leben, wie Sie es führen, möglich?
Also für meine Eltern, solange sie noch gelebt haben, war das sehr schwierig nachzuvollziehen. Die waren Nachkriegsgeneration und die konnten nun überhaupt nicht nachvollziehen, wie eine junge Frau einfach anstatt Karriere zu machen oder auch womöglich Familie zu gründen und Kinder zu haben, einfach sowas völlig Abgedrehtes macht und wandern geht. Also die haben das nie so richtig verstanden. Mit Partnerschaft ist das auch so ein Thema. Also unterwegs ist da einfach, wie soll ich es mal sagen, ganz pragmatisch, keine große Auswahl. Also für mich jetzt noch eher, aber das Mann-Frau-Verhältnis ist da 4:1. Das heißt, als Mann ist man da, wenn man da eine Partnerin sucht, also völlig falsch. Da hat man also wirklich ganz schlechte Chancen. Für mich wäre es noch einfacher. Aber das ist wirklich sehr schwierig, weil Langstrecken war dann einfach man muss es mal wirklich auf den Punkt bringen, eine sehr egozentrische Angelegenheit ist. Also ich muss halt, wenn man so lange Strecken laufen will, wirklich knallhart sein eigenes Tempo gehen. Also ich mache ja nichts unter 1000 Kilometer. Vorher fange ich gar nicht erst an. Und wenn man wirklich monatelang unterwegs ist, muss man wirklich konsequent sein Tempo gehen, seinen Stiefel durchziehen. Weil sonst gibt es einfach körperliche Belastungserscheinungen. Dann bricht man einfach so einen Trail ab. Und da jemanden zu finden, der gerne wandert und dann auch noch dasselbe Tempo hat, das ist einfach schon mal statistisch gesehen relativ unaussichtsreich. Weswegen ich dann sage, okay, also dann bin ich viel lieber alleine unterwegs.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, schließt sich das fast gegenseitig aus.
Ja, es sei denn, man hat halt jemand, der wirklich mit so einer Teilzeitpartnerschaft zufrieden ist und der weiß, okay, man ist halt eine gewisse Zeit des Jahres da und eine andere Zeit ist man unterwegs. Wenn das würde dann klappen, aber ist natürlich ein interessantes Beziehungsmodell.
Sie haben gerade gesagt, um solche Strecken zu wandern, muss man egozentrisch sein. Bezieht sich das auch auf Sie? Sind Sie egozentrisch?
In gewisser Weise ja. Also man muss tatsächlich alles diesem Ziel unterordnen. Das hat mich am Anfang sehr geschockt auf meinen amerikanischen Trails. Da habe ich natürlich sehr viele interessante Leute kennengelernt und wollte irgendwie mit denen zusammenbleiben, in Kontakt bleiben, mit denen zusammenlaufen. Und die haben einfach knallhart ihr Tempo durchgezogen. Und am Anfang fand ich das sehr beleidigend, wo ich dachte, warum warten die denn jetzt nicht auf mich, warum laufen wir nicht zusammen? Bis mir klar wurde, dass das einfach das Erfolgsrezept der Langstreckenwanderer ist. Das ist jetzt nicht gegen den anderen gemeint oder gewertet, das ist einfach das Los der Langstreckenwanderer. Die gehen halt einfach ihr Tempo und das ist die oberste Priorität und alles andere ist dem nachgelagert. Und dennoch, obwohl die alle ihr eigenes Tempo gegangen sind und man teilweise sich auch wieder getrennt hat oder nur wirklich nur kurz gegangen ist, dennoch haben diese Freundschaften über die Jahre gehalten.
Christine Thürmer, Deutschlands meistgewanderte Frau, heute zu Gast bei 2 nach 1 im Nordwestradio. Christine Thürmer lebt ihr Leben genau so, wie es ihr gefällt. Zu Fuß, mit dem Rad oder dem Kajak. Sie ist vor allem gerne unterwegs und draußen. Den Beruf und die eigene Wohnung hat sie aufgegeben, um sich ganz ihrer Leidenschaft widmen zu können. Frau Thürmer, Sie sind jetzt Mitte 40. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Was tun Sie in 20 Jahren?
Also vielen Dank für das Kompliment. Ich bin Ende 40 und werde dieses Jahr 50. Und in 20 Jahren, ich weiß es tatsächlich nicht. Also für mich ist das Leben wie so ein bunter Hochglanzkatalog. Und ich habe die Karriere ist mir quasi zugeflogen, also die berufliche Karriere. Dann habe ich mit dem Wandern angefangen. Das ist mir, und ehe ich mich versah, war ich einer der meistgewandertsten Menschen weltweit. Dann habe ich angefangen mit dem Fahrradfahren. Dann habe ich angefangen mit dem Paddeln. Und alles war irgendwie total toll. Und ich lasse mich einfach überraschen, was jetzt als nächstes kommt. Also ich blättere in diesem Hochglanzkatalog und denke mir, boah, das ist doch toll. Blockhütte in Alaska. Oder boah, das wäre doch super, die Donau zu paddeln. Oder Mensch, da habe ich doch noch eine Idee. Ich muss doch nochmal irgendwie zum Nordkap laufen. Es gibt einfach so viele Ideen und ich wähle halt einfach das aus, was mir im Moment dann eben am meisten Spaß macht.
Gibt es einen Moment, wo Sie vielleicht sagen, wenn ich mit 60 oder mit 65 immer noch im Hostel oder auf dem Zeltplatz schlafe, da fühle ich mich komisch unter all den jungen Menschen oder empfinden Sie so nicht?
Also ich schlafe ganz selten im Hostel und ich schlafe auch so gut wie nie auf dem Zeltplatz. Ich liege in der Regel in meinem Zelt oder ich bin in der Stadt halt bei Trailfreunden oder ich mache Couchsurfing oder ich bin im Hotel. Also im Hostel bin ich tatsächlich ausgesprochen selten. Und auf dem Trail, das ist ja das Schöne, verschwimmen diese ganzen sozialen Grenzen. Also auf dem Trail wird man jetzt nicht als Mann oder Frau oder als jung oder alt wahrgenommen, sondern einfach nur als Mitwanderer. Da verstehen sich tatsächlich auch plötzlich 20-Jährige mit 70-Jährigen. Also da fahren diese Altersgrenzen weg, weil alle haben dieselben Probleme. Also alle müssen über den nächsten Berg oder alle müssen die nächste Wasserquelle finden. Alter wird da relativ tatsächlich nebensächlich.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Frau Thürmer, ich bin nicht glücklich mit meinem Leben, was kann ich ändern? Würden Sie Ihren Lebensweg weiterempfehlen?
Ja, ich glaube aber, dass das, was ich mit dem Wandern erzielt habe, können andere Menschen mit was ganz anderem erzielen. Also Wandern ist jetzt nicht das Allheilmittel. Das Allheilmittel ist einfach, sich zu überlegen, was möchte ich denn gerne tun und das dann einfach konsequent umzusetzen und jetzt nicht immer auf die anderen zu hören oder sich zu überlegen, warum das jetzt nicht geht, sondern einfach zu sagen, warum es geht und es dann zu tun.
Aber wenn ich nochmal zurückgucke, haben Sie sich das überlegt oder sind Sie quasi per Zufall drauf gestoßen, was Ihr Allheilmittel ist?
Das war wirklich Zufall. Also ich sagte, ich habe diese Langstreckenwanderer zufällig getroffen und habe gedacht, boah, das könntest du doch auch mal ausprobieren. Aber genau wie das, war wie diese Hochglanzkatalogsituation. Ich habe was gesehen, was ich spannend fand. Dann bin ich gekündigt worden, das passte alles zeitlich. Also dachte ich, okay, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Und am Anfang, als ich losgewandert bin, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich am Ende des Trails auch wirklich ankomme. Sondern ich habe gedacht, okay, ich laufe mal los und gucke einfach, was passiert. Und nach 2 Wochen war passiert, dass ich dachte, boah, das ist es jetzt, das will ich jetzt wirklich machen.
Wenn Sie im Leben, was noch kommen soll, einen Wunsch frei hätten, egal wie utopisch er sein mag, was wäre das?
Ich bin tatsächlich da ziemlich wunschlos glücklich. Also einen großen Wunsch, nö, fällt mir jetzt gar nichts ein.
Das ist doch schön, dass man das sagen kann. Und welches persönliche Ziel haben Sie noch? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch irgendwann erreichen wollen?
Ja, ich habe sehr viele, also ich habe eine riesige Wunschliste an Sachen, die ich noch outdoormäßig noch machen will. Also ich habe 2 Großprojekte. Ich laufe Europa Ost-West und Nord-Süd. Also Ost-West, das ist Santiago de Compostela nach Istanbul und Nord-Süd, das ist Tarifa zum Nordkap. Und da habe ich jeweils schon die Hälfte gelaufen. Also insgesamt sind das 20.000 Kilometer, 10.000 habe ich davon schon runter. Das heißt, also das will ich jetzt noch zu Ende machen. Dann will ich noch unbedingt die Donau paddeln. Dann will ich noch mit dem Boot den Murray River in Australien paddeln. Also es gibt ganz viele Ideen, die ich auf meiner Wunschliste habe, die ich irgendwie noch abarbeiten will. Je nachdem, wie es jetzt gerade so in meinen Gusto reinpasst, in meine in die Jahreszeit, in Terminplanung. Und da will ich noch schon einiges machen.
Wonach wählen Sie aus dieser Wunschliste aus? Gucken Sie einfach, worauf Sie gerade Lust haben oder gibt es da einen festgelegten Plan?
Nee, es gibt keinen festgelegten Plan. Also jetzt kommt auch was ganz Ernüchterndes. Die Leute fragen immer nach, was ich meine Reiseziele auswähle. Und das ist tatsächlich nicht nach Landschaft oder dergleichen, das ist einfach nach dem Devisenkurs. Ich fahre halt immer dahin, wo der Wechselkurs gerade günstig ist. Deswegen war ich am Anfang meiner Karriere sehr viel, oder meiner Outdoor-Karriere, sehr viel in den USA unterwegs. Und jetzt, seitdem der Euro so schwächelt, sitze ich sozusagen in Europa. Also meine nächste Wanderung geht jetzt durch Osteuropa, weil der Euro ist jetzt so schwach, dass es jetzt einfach am geschicktesten ist, mal dahin zu gehen, wo es gerade billig ist. Also das ist so das Hauptausschlagkriterium. Und natürlich jetzt so politische Entwicklungen, Devisenkurs. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen.
Christine Thürmer, Langstreckenwanderin und Reisende. Frau Thürmer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wenn Sie noch mehr über Christine Thürmer wissen wollen, Ihr Buch heißt Laufen, Essen, Schlafen. Es ist erschienen im Malik Verlag und kostet 16,99 €. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung auch noch einmal nachhören im Internet auf nordwestradio.de. Das war die Sendung 2 nach 1 im Nordwestradio. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus Foppe. Vielen Dank für Ihr Interesse.